nach Olympia ist vor einer WM. Was erstmal komisch klingt, ist im Eishockey völlig normal. Auch für Toni Söderholm. Der Bundestrainer bereitet sich schon wieder mit seinem Trainerteam akribisch auf die im Mai beginnende Weltmeisterschaft in seinem Heimatland Finnland vor. Heute spricht er hier im Podcast ausführlich mit mir. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Just vor ein paar Tagen kam die gute Nachricht vom DEB. Nationalcoach Söderholm hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Es gibt also Planungssicherheit. Er erklärt mir im heutigen Gespräch, was für ihn den Ausschlag gegeben hat, dass er den Kontrakt verlängert hat. Wir sprechen aber zudem auch nochmal kurz über die wenig erfolgreichen Spiele bei Olympia und was die Ziele, die auch von außen mit reintransportiert wurden, mit der Mannschaft gemacht hat. Durchaus interessant, wie Söderholm es sieht und erklärt. Apropos Ziele. Für die WM kann und möchte er jetzt noch kein Ziel ausgeben. Fakt ist für ihn aber, dass viele Spieler auch aus der NHL für ihre Länder spielen möchten. So auch die deutschen Stars. Auch dazu gibt er Auskunft. Es ist wie immer eine Menge drin in den kommenden Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Toni Söderholm. Ja, dann rein in das Gespräch. Hallo Toni Söderholm.
Guten Tag.
Ich grüße dich. Wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Wo erwische
ich? Schöne Zeiten.
Ja?
Ich bin in München jetzt. Ja, so alltägliche Planungen und Vorbereitungen auf die kommenden Monate hier.
Ja, da stehen natürlich diverse Themen an, darüber wollen wir sprechen. Lass uns noch mal kurz, oder ich würde gerne damit einsteigen, du warst jetzt aber nach den Olympischen Spielen, warst du erstmal zu Hause in Finnland oder warst du noch viel unterwegs?
Ich war noch in Deutschland, war das jetzt ungefähr eine Woche nach Olympia, haben wir einige Dinge weggearbeitet, so ein bisschen Revue von Olympia gemacht und das abgeschlossen. Dann war ich kurz zu Hause und dann war ich wieder zurück und jetzt war ich auch jetzt wieder kurz zu Hause.
Wie wichtig ist denn eigentlich diese Phase des Nachhausekommens für dich? Was bedeutet das für dich oder gibt dir das auch ein Stück weit gerade? Ich frage es deshalb, weil das sind ja schnelllebige Zeiten, natürlich auch in deinem Job. Man hat in so einem Jahr dann zwei große Ereignisse mit Olympischen Spielen und einer Weltmeisterschaft. Tankst du dann zu Hause in Finnland deine Kraft?
Ja, beides. Ich kann meine Kraft auch hier in Deutschland tanken. Manchmal braucht man die Wänder so ein bisschen wechseln, aber manchmal nicht. Im Großen und Ganzen. Ja, beides geht für mich, aber natürlich dass die Kinder auch irgendwann, dass man die sieht, ist auch schön.
Ja. Wie wichtig ist denn eigentlich die sportliche Aktivität für dich, was so einen Tagesablauf oder deinen gesamten Rhythmus angeht, dass du dich regelmäßig bewegst und schwitzt? Ist das was Wichtiges für dich?
Ja, ich glaube, es ist in meinem Alltag schon seit Jahren ziemlich drinnen und ich brauche das auch. Ja, manchmal plane ich auch meinen Tag, um dass ich kurz oder lang rauskommt, zum Schwitzen kommt. Für mich funktioniert es einfach besser oder mein Kopf funktioniert besser, wenn ich mich ein bisschen bewegen kann, ins freie Luft komme. Mhm. Ja, das ist so, wie ich das für mich am besten jetzt habe.
Sehr gut. Ja, das waren ein paar private Fragen zum Start. Dann lass uns doch noch an. Wir wollen natürlich vorausblicken, aber mich interessiert schon nochmal, du hast es eben angesprochen, die App das ein oder andere Revue passieren lassen nach dem Turnier bei Olympia. Geht sowas eigentlich direkt dann nach dem Ausscheiden los, also quasi irgendwie schon auf der Rückreise oder wie ist es bei dir? Machst du dir erstmal selber deine Gedanken und dann seid ihr zurück in Deutschland angekommen und habt euch dann nochmal zusammengesetzt und gewisse Sachen besprochen?
Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit noch in Peking, weil wir nicht sofort nach Hause geflogen sind. Da habe ich mich mit den Spielern getroffen, Einzelgespräche mit den Spielern gehabt oder geführt. Ja, und dann die nächsten Tage nochmal die Spiele ein bisschen angeschaut. Dann haben wir auf der Verbandsebene auch uns ausgesprochen, was gut war, was nicht so gut war. Das Feedback genommen von jeder Einzelne da auch. Und ja, es waren intensive Tage, würde ich sagen. Alle Themen waren auch nicht so schön, aber das müssen die auch nicht. Ich glaube, das befreit auch eine gewisse Energie, wenn man die schlechten Dinge aus sich rauskriegt und das einfach jetzt ja so ehrlich durchgeht und schaut. Wir sind in einem Wettbewerb, der enorm hart gekämpft ist. Und wenn wir die Ziele oder mehr als Ziele, sage ich jetzt, dass wenn wir nicht unsere beste Leistung liefern, dann müssen wir das einfach ganz normal analysieren, warum das so ist. Und jetzt war das auf Einzelspielerebene und es war auf der Mannschaftsspielebene nicht gut genug. Und da waren die anderen waren einfach stärker als wir waren in diesem Turnier. Und das wollen wir, das müssen wir davon das Wichtigste wegnehmen, sodass wir uns weiterentwickeln können.
Mhm. Stimmt denn das? Hier in Deutschland und viele Eishockey-Journalisten haben ja das Bild so ein bisschen skizziert von Olympia, dass es quasi schon richtig schlecht losging in dem ersten Spiel mit dem harten Check gegen Marco Novak, dass das vielleicht sogar schon der erste Moment war, wo gewisse Sachen, ich sag mal, ja, so ein bisschen ins Wanken geraten sind und dann kam so eins zum anderen. Siehst du das in der Rückschau eigentlich auch so, dass auch so eine Situation schon dazu beigetragen hat? Oder gibt es für dich andere Argumente oder andere Analysen, wo du sagst, nee, da also so ein Check gegen den Kopf, gegen einen wichtigen Spieler ist zwar passiert, aber das ist sicherlich kein entscheidendes Moment?
Ich glaube nicht, dass ich glaube, es ist einfach ich weiß, was wir in der Vorbereitung gemacht haben und in der Ablauf zum Turnier. Da haben wir auch schon Dinge oder kleine Fehler gemacht, die dann sich summiert haben. Ich glaube, wenn man von einem Check in über vier Eishockeyspiele redet, dann ist es einfach, dann nimmt man den leichte Analyse und springt mit dem weg. Ich glaube, dass grundsätzlich hätten wir uns sehr hohe Ziele gesetzt. Aber wenn ob jetzt jeder Trainingseinheit und jeder Kleinigkeit im Training auch gut genug war, um diese Ziele zu erreichen, da glaube ich, ist eher mehr meine Aufgabe, dann zu analysieren, ob der Gesamtpaket gestimmt hat. Und jetzt hat es nicht gestimmt. Und ich meine, es wird sehr viele Checks gefahren in viele Eishockeyspiele. Und jetzt standen wir im ersten Spiel nach der ersten Drittel 3-0 hinten. Und vielleicht hätten wir uns besser auch auf diese Momente vorbereiten müssen. Wie reagieren wir, wenn wir, sollte das passieren, dass wir 3-0 hinten stehen oder 3-0 vorne stehen? Und da glaube ich, hat uns was gefehlt einfach.
Du hast das Thema Ziele jetzt schon ein, zwei Mal auch selber angesprochen. Ich finde das auch eine interessante Frage. Bedeutet das eigentlich, dass man, alle haben ja gesagt, dass es richtig ist und auch folgerichtig, dass ihr mit der Nationalmannschaft, dass ihr euch ehrgeizige Ziele steckt und die auch dementsprechend kommuniziert. Bedeutet das für dich nach so einem Turnier, dass man da eventuell auch nochmal ran muss? Oder siehst du diese aktiv kommunizierten Ziele nach wie vor genau als richtig an?
Jetzt habe ich ja ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Ziele waren von der Außenseite für uns gesetzt, schon vor 4 Jahren. Und ich bin eher der Meinung, und ich habe das teilweise auch gesagt, dass es immer besser ist, wenn dein Name in der Zeitung nach dem Spiel steht, nicht vorm Spiel. Jeder kann vorm Spiel reden, aber nicht alle dürfen nach dem Spiel reden. Und wir, die Ziele, worüber jeder jetzt gesprochen hat, das war das Maximum, was wir erreichen könnten, war eine Medaille oder eine Goldmedaille. Aber das bedeutet nicht, dass unser Weg dahin jetzt irgendwie leichter war als in der Vergangenheit. Ganz im Gegenteil. Und das hat ein Spieler auch in die Einzelgespräche gesagt, dass eigentlich ist es ja für uns eine gewisse Lob auch, dass die Kanadier so hart gegen uns rausgekommen sind in der ersten Drittel. Irgendwas sagt es auch über uns. Aber das müssen wir halt besser kanalisieren und für uns auch als Stärke nutzen. Und ich bin mit dem Gefühl ein bisschen nach dem Turnier geblieben, dass die Außenseite uns das Ziel gesetzt hat und nicht wir. Und, und das müssen wir auch ändern. Ich meine, ich verstehe, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit einzigen Nationen im Wettbewerb sind, die viel, viel Hunger haben, auch auf Erfolg.
Ja, finde ich absolut verständlich und sicherlich dann auch ein Thema, wo du als Trainer oder wo ihr im Trainerteam dann auch immer wieder intern in den Gesprächen mit den Spielern höchstwahrscheinlich nicht nur darauf hinweisen müsst, sondern auch reinspüren müsst, was das mit den Jungs macht, weil die Situation ist dann ja schon zum Glück, wie gesagt, es ist ja positiv und als Lob zu verstehen, aber es ist ja schon eine andere als noch vor ein paar Jahren.
Ja, und das müssen wir auch irgendwo verstehen, dass unsere Erfolgskultur ist ziemlich jung noch. Und wenn wir andere Nationen, nehmen wir jetzt von der Weltspitze der Nummer 1 Finnland jetzt, die sind 95 erst zum ersten Mal Weltmeister geworden. Danach hat es 16 Jahre gedauert, bis die das nächste Mal Weltmeister geworden sind. Weil die immer wieder verglichen wurden. Die nächsten Mannschaften wurden immer wieder verglichen mit der Mannschaft, der 95 die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und es ist eine gewisse, ich will nicht sagen, dass es belastet, aber dieses ständige Rede über, was eine Mannschaft war und was diese Mannschaft vielleicht ist oder könnte, ist eigentlich in deinen Alltag im Turnierspiel eigentlich nicht so interessant. Und das muss man auch irgendwo verstehen, dass nur das Wesentliche, was in der Kabine, was auf dem Eis, im Spiel, im Training, das ist das Einzige, was irgendwas bedeutet. Und wir müssen, der Weg zum Erfolg ist nicht leicht. Und wenn wir diese Kultur jetzt langsam oder hoffentlich auch schnell entwickeln, so dass Erfolgsmomente für uns öfter da sind. Es braucht eine gewisse Geduld, aber es braucht auch Neugierigkeit und es braucht eine immense Motivation von jeder, die Ziele zu erreichen.
Da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, nämlich natürlich, wenn wir jetzt den Blick nach vorne werfen auf das kommende Turnier und die Kaderzusammenstellung, nochmal einmal nachgefragt, wer sind denn für dich nach wie vor in diesem Prozess jetzt erstmal von den älteren Spielern die Person, die du als erstes da zu dir nimmst und mit dem du dich austauschst? Das ist höchstwahrscheinlich ein Moritz Müller nach wie vor, ein Corby Holzer. Sind das die Personen, die du da als erstes hast?
Ja, wir haben gewisse Spieler, die viel Erfahrung haben. Patrick Hager zum Beispiel auch ist einer. In Berlin haben wir Marcel Nöbels, Niederberger, Spieler, die auch öfter dabei waren. Marco Novak war bei mir jetzt fast bei jeder Turnier dabei. Es gibt einen offenen Austausch und ich glaube, dass wir brauchen auch einen offenen Austausch. Es ist kein Diktator-Situation, wo einfach ein Person sagt immer wieder, was passieren wird und was passiert, was gut oder schlecht gegangen ist, sondern wir müssen uns austauschen und die Spieler haben ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil die halt auf dem Eis stehen und die kriegen immer am schnellsten den Input, wie die sich fühlen. Da sehe ich das so, dass meine Aufgabe ist, einfach diese Infos zu sammeln und dann für uns als Mannschaft und als Nationalmannschaft dann das voranzubringen.
Wie positiv gestimmt bist du denn, wenn wir jetzt in der Tat auf die WM mal blicken, dass du deinen Kader noch mit dem einen oder anderen deutschen Spieler zusätzlich bestücken kannst, der drüben in der NHL aktiv ist. Also es wird ja immer schon mal, wie immer natürlich, dann auch in den Medien das ein oder andere nachzulesen sein. Es wird Philipp Grubauer genannt, Moritz Seider, Tim Stützle. Du bist sicherlich mit den Jungs im regelmäßigen Austausch. Da hängen ja aber sehr, sehr viele Komponenten dran, bis das wirklich positiv sein könnte, dass die Jungs dann kommen, richtig?
Ja, Verträge, also Vertragslage, auch wie die Jungs sich körperlich fühlen, wie die vom Kopf her, wie frisch die vom Kopf her sind. Dass du die Playoffs nicht erreicht in der NHL, bedeutet ja, dass du mehr Spiele verloren hast, als gewonnen hast. Und das bringt auch eine gewisse Last zu deinem Alltag. Aber da ich glaube, ich unsere Stärke ist jetzt, dass wir einen Staff haben. Wir haben ein Umfeld bei der Nationalmannschaft, der für die Jungs sehr gut ist, und die fühlen sich sehr wohl bei uns. Und deswegen hoffe ich auch, dass die zu uns auch gerne kommen. Und die Rückmeldung bis jetzt war gut, aber oder positiv, aber es kann vieles noch passieren, und es müssen auch Gespräche mit den Vereinen geführt werden, ob die Spieler dann wirklich zur Verfügung stehen. Dass der Spieler kommen will, ist eine Sache, aber der Verein hat auch ihre eigene Interesse da. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, und die was man so liest von anderen Nationen auch, ist der Stimmung generell von den NHL-Spielern positiv über das WM-Turnier, und das bedeutet ja, dass da hochklassiges Eishockey gespielt wird.
Mhm. Und ganz kurz nachgefragt, du hattest auch, glaube ich, jetzt schon mal jüngst gesagt in einem anderen Interview, dass du glaubst, dass es auch für andere Nationen so gelten kann, dass auch andere Spieler, die nicht bei Olympia dabei waren, aber jetzt eben aus der NHL dann rüberkommen könnten, weil sie nicht dort in den Playoffs spielen, dann die WM spielen wollen.
Ja, so was man jetzt so liest und hört, ist schon, dass es könnte mehrere NHL-Spieler bei der WM-Turnier sein. Und wie gesagt, es ist dann eine sehr positive Sache für das Eishockey generell, weil die Fans haben, die Fans sind irgendwo, glaube ich, wie auch wir, enttäuscht, dass es bei Olympia nicht geklappt hat.
Ja. Wie gibt es für dich eigentlich, letzte Frage dazu, zu dem Komplex, eine zeitliche Vorstellung, wo du sagst, bis zu dem Zeitpunkt kann ich die Spieler noch integrieren? Man hat da ja sicherlich so eine Idealvorstellung, wann man seinen Kader irgendwie wirklich final zusammen haben möchte. Oder ist das von Anfang an in eurem Kopf im Trainerteam so konzipiert, dass man sagt, wir müssen da beweglich sein und können uns auch vorstellen, wirklich sehr, sehr kurzfristig noch Spieler dann für die WM zu integrieren?
Ja, wir werden wahrscheinlich, je nachdem, wie die Playoffs da in die erste Runde laufen, dann einfach die Situation, wenn der da ist, näher analysieren. Aber ganz klar ist, dass wir werden auch eher später bereit sein, Spieler nachzuholen. Aber wie gesagt, das kann auch bei den Jungs, die in Schweden jetzt spielen, kann es auch sein, dass die bis 12.5. noch ihre letzte Finalspiel spielen. Und da haben die auch ein ziemlich schnelles Turnaround dann zu WM. Also die müssen flexibel bleiben. Aber optimal ist es nicht, dass man den Kader so an die letzten Tagen so voll umschmeißt. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das müssen.
Okay. Nun hatten wir in der Tat schon ein, zwei Mal über Ziele gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt wirklich für die WM ein realistisches Ziel für euch als DEB, für die Nationalmannschaft?
Kann man noch nicht sagen. Müssen erst schauen, was wir für eine Mannschaft zusammenbekommen, weil ich glaube, dass wir kriegen schon eine gute Mannschaft zusammen. Mhm. Was die anderen Nationen zusammenkriegen, das spielt alles eine Rolle. Und jetzt, wir haben noch über einen Monat Zeit, und ich glaube, dass so viel muss sich hier formen und so viel wird noch passieren, dass es über die Ziele jetzt bei der WM oder Möglichkeiten bei der WM zu sprechen, das tut einfach keiner jetzt recht. Und da einfach, jetzt bleiben wir einfach geduldig und lassen die Tage, lassen die Vorbereitung jetzt anfangen, und wir konzentrieren uns auf das unsere Spiel jetzt stärker wird jeden Tag.
Wie sehen jetzt konkret die nächsten Schritte aus? Du hast es angesprochen, ist jetzt noch ein Monat Zeit. Du bist in Deutschland. Schaust du dir jetzt auch wir haben ja nun aktuell, wir sprechen jetzt am Mittwochvormittag, gestern Abend sind die Geister scheiden sich, ob es Pre-Playoffs oder erste Playoff-Runde heißt. Ich habe von dir gehört, du sagst Pre-Playoffs dazu. Schaust du dir Spiele an bei uns in der Penny DL und wann gehen die Maßnahmen bei euch los?
Am 11. am Montag fangen wir an. Ich würde auch sehr gerne jetzt schon den Kader fest haben für die erste Phase, aber das können wir noch nicht, weil die erste Runde Pre-Playoffs noch gespielt wird und da auch jetzt einfach ein bisschen noch geduldig bleiben, dass man da weiß, wer zur Verfügung stehen könnte. Einige Spiele werde ich sicher vor Ort anschauen, aber irgendwo dann muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten und schauen, dass das, was bei uns passiert, ist das Wichtigste. Aber im normalen Alltag dann wir trainieren in der Früh und dann analysieren wir die Spiele am Abend und schauen die dann per Fernseher an. Aber generell, wenn die Möglichkeit da ist, dass man live die Spiele sieht, wie gestern, dann ist es immer gut, sage ich jetzt.
Das heißt, gestern Abend hast du dir was angeschaut?
Genau. Gestern war ich in Nürnberg.
In Nürnberg, okay. Ja. Abschließende Frage, bevor wir zum letzten Komplex deiner Vertragsverlängerung, wo ich gerne noch ein paar Fragen loswerden würde. Stimmt es? Es war zu lesen und zu hören, dass vielleicht im Trainerteam in Richtung WM sich noch mal was tun könnte. Personell, ist das grundsätzlich richtig? Kannst du da schon genaueres zu sagen?
Ja, also ob da jetzt neue Trainer reinkommen, oder?
Ja, genau, zum Beispiel.
Also sicherlich schon. Ich meine, die das war ja ein bisschen, ich kann auch nicht jedes Jahr jetzt mehr oder weniger auf dieselbe. Ich würde gerne selber auf ein Trainerteam, mit einem Trainerteam weiterarbeiten, aber das ist halt von jeder einzelne Trainers Möglichkeiten nicht immer möglich. Aber wie gesagt, wir werden uns sicher auf die Coaching-Seite auch gut aufstellen und breit aufstellen. Es geht um das, dass die Spieler in der besten Lage sind. Und da sind wir auch in ständigen Austausch, oder ich bin in ständigen Austausch mit den Trainern, die da hoffentlich dann zur Verfügung stehen. Aber so über Namen jetzt zu sprechen, ist auch ein bisschen früh.
Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich da auch nicht konkret nach weiteren Namen gefragt. Toni, dann lass uns noch abschließend über das Thema Vertragsverlängerung sprechen, wo, glaube ich, ja, also zumindest habe ich es so wahrgenommen, wo letztlich jeder, der im Kontext deutschen Eishockey unterwegs ist, sehr, sehr froh war und das sehr positiv aufgenommen hat, dass du deinen Kontrakt da langfristig verlängert hast. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, das mache ich weiter?
Ich fühle mich wohl in meinem Job. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ich darf an der Weltspitze arbeiten in unserem Sport und mit die besten Spieler, was Deutschland auf die Beine bringen kann, mit denen darf ich mein Alltag verbringen. Und es ist sehr motivierend. Das ist die eine Komponente, sind die Spielerseite. Wir haben einen Staff, auch eine Staffgruppe bei den Turnieren, wo wir uns sehr wohlfühlen, auch sehr gerne zusammenarbeiten. Da versteht jeder, dass der Spieler der Wichtigste ist. Das ist für mich einfach der Grundvoraussetzung, ist, dass jeder weiß, für wen wir arbeiten. Wir müssen für die Spieler da sein. Auch auf die Verbandsebene arbeite ich gerne mit den Leuten, was wir haben. Das war so ausschlaggebend, wahrscheinlich einfach die Gründe, wo wir uns dann einen Weg gefunden haben, dass wir zu diesen Verlängerungen gekommen sind. Und ich bin natürlich auch dem Präsidium sehr dankbar, dass ich das Vertrauen bekomme.
Wie läuft so ein Prozess oder wie lief dieser Prozess jetzt konkret ab? Habt ihr euch und du dir dann auch nach den Olympischen Spielen nochmal ein paar Tage genommen und die finalen Gespräche geführt, um dann zu sagen, ja komm, wir machen das gemeinsam, weil sowas, das könnte ich mir vorstellen, geht natürlich gedanklich bei einem selber schon weitaus früher los, sicherlich auch schon zu Zeiten vor zum Beispiel den Olympischen Spielen, oder ist das falsch?
Naja, also wir haben uns schon vor Weihnachten schon mit Franz und Kühni auch getroffen. Die sind keine Entscheidungen, die man auch von Emotionalität aus immer macht, sondern ich glaube, ich bin auch nicht da der Schnellste in die Gedanken, weil ich halt die Zeit immer wieder oder ab und zu die Zeit brauche, nur um sicher zu sein, dass ich mache auch für mich was mich am Herzen liegt und was für mich, für meine eigene Karriere jetzt, wenn ich jetzt über mich selber rede. Aber dass ich da auch mich die Zeit nehme, um alles zu analysieren, ist auch wichtig. Und man kommt auch nicht jeden Tag von Gesprächen oder von Spielen oder von den Arbeitsalltag, kommt man auch nicht so leicht jetzt raus und einfach und hat das Zeit und der richtige Mindset, die Dinge zu analysieren. Und deswegen, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es ein bisschen kürzer. Dieses Mal hat es ein bisschen länger gedauert und weil beide Seiten sich Gedanken gemacht haben und sich sortiert haben. Und aber wie gesagt, letztendlich bin ich froh, dass es so weitergeht. Und natürlich bin ich auch dankbar, dass auch andere das so sehen.
Ja, absolut. Aber spannend, wie du das erzählst. Da finde ich, schließt die Nachfrage so ein bisschen an, oder was mich auch interessiert, wer ist in so einem Prozess für dich denn oder gibt es Sparringspartner, gibt es Gesprächspartner, wo du, wenn du weißt, dass so eine Entscheidung ansteht, du zum einen, wie du es eben gesagt hast, dir natürlich selber die Zeit nimmst und das reflektierst, dass du das nicht von gewissen Ergebnissen und Emotionen, wie jetzt zum Beispiel nach so einem olympischen Turnier abhängig machst, sondern wirklich davon abkoppelst. Aber gibt es Personen in so einem Prozess, mit denen du dich dann regelmäßig ausgetauscht hast oder austauscht?
Ja, es gibt eigentlich zwei Seiten. Es gibt die Privatsphäre, wo man sich austauscht, wo ich auch, sage ich jetzt, Freunde, die in der Wirtschaft oder irgendwo in andere Branchen arbeiten, mit wem ich mich auch austausche. Die können auch ein sehr gutes Input geben oder einfach hören die einfach einen zu, wenn man was sagt. Dann gibt es die Arbeitsseite oder Arbeitskollegen, Trainerkollegen, so eine Art Mentor jetzt. Personen, mit wem man sich austauscht und ab und zu, wenn man so auch die Gerüchte liest und hört, die sind auch Dinge, die man auch irgendwo wegarbeiten muss und ein bisschen so für sich analysieren muss, und da kann ein erfahrener Trainer dich, glaube ich, am allermeisten helfen, so dass man sich nicht beeinflussen lässt und und B, dann einfach im gedanklichen Spur bleibt.
Nun ist es so, dass ihr euch auf einen langfristigen Vertrag geeinigt habt, also bis 2026, richtig? Wenn ich das jetzt richtig noch auf dem Schirm habe. Gab es da eigentlich von deiner Seite aus grundsätzliche Überlegungen, das anders zu machen, oder stand da grundsätzlich für dich fest, nee, wenn du das machst, dann auch erstmal langfristig?
Es gab eigentlich in der Analyse beide Möglichkeiten. Wie gesagt, es war nicht der schnellste Prozess für meinen eigenen Kopf in einer Art oder Form. Es war ein Prozess, wo man vieles überlegt hat, von vielen Seiten, langfristig, nicht so langfristig, Verband, Verein. Es gab mehrere Dinge, aber ich glaube, für uns jetzt oder für die Nationalmannschaft ist es, für den Verband ist das eine gute Sache, dass wir Kontinuität haben. Für mich ist es gut, dass wir Kontinuität haben. Und dann einfach jetzt, wie gesagt, einfach jetzt Vollgas in den Alltag rein und schauen, dass wir für die Spieler da sind und wir für die Spieler auch für Eishockey in Deutschland unser Bestes tun.
Mhm. Thema Ausstiegsklausel will ich gar nicht zu tief reingehen, wirklich, weil das ein oder andere auch schon nachzulesen war. Ich finde, das ist auch letztlich das hast du, glaube ich, auch kürzlich gesagt, dass das das Normalste von der Welt ist, dass wenn irgendwann mal am Horizont was auftauchen könnte, was interessant ist, also konkret zum Beispiel NHL, dass man dann natürlich drüber redet, das ist auch letztlich der Stand, oder?
Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel mehr zu sagen. Sollte jemand sehr, sehr interessant jetzt an der Tür klingeln, dann ist es so. Aber es ändert meinen Alltag nicht, wo meine Verantwortung jetzt liegt. Und sollte irgendwas in Zukunft dann passieren, dann muss man es auf den Tisch bringen. Aber jetzt einfach Ruhe und arbeiten und nicht irgendwelche andere Gedanken im Kopf haben.
Abschließende Frage, Stichwort Ruhe und Arbeiten. Es ist ja immer mal in so einem Verband wie beim DEB, bei uns in der Liga ist es auch nicht anders. Es gibt hin und wieder mal Themen, die auch kontrovers sind und diskutiert werden, die aber nicht zwingend aus dem sportlichen Bereich kommen, sondern vielleicht eher im politischen Bereich sind oder in den Gremien. Da gab es sicherlich in der jüngeren Vergangenheit auch das ein oder andere. Da will ich gar nicht zu tief rein, aber mich interessiert die Frage, beeinflusst so etwas dich selber oder eure Arbeit oder könnt ihr euch wirklich von solchen Themen bestmöglich abkoppeln und eure Arbeit mit den Spielern im Trainerteam durchziehen?
Ja, wenn es Dinge sind, wo nicht mein Name sozusagen in Verbindung ist, dann ist es auch nicht meine Sache. Und ich habe meinen Arbeitsbereich und ich bleibe in meinem Arbeitsbereich. Ich habe meine Arbeitsverantwortung und da bleibe ich. Es wird immer wieder Dinge im Umfeld passieren und es wird immer wieder auch Themen auftauchen, die störend sind oder fördernd sind. Aber letztendlich, wie gesagt, ich habe meinen Arbeitsbereich und da konzentriere ich mich. Und ja, man kann sich nur hoffen, dass alle anderen das auch so sehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir sind nicht groß genug, glaube ich, und wir sind nicht gut genug, um einfach jeden Tag einen Streit zu führen. Wenn wir uns entwickeln wollen, dann brauchen wir jeder Partei. Wir brauchen die Motivation, wir brauchen auch die Neugierigkeit und die absolute Wille, Eishockey Deutschland nach vorne zu bringen. Und da jeder Kraft, die wir auf die Beine haben, soll jetzt zusammenarbeiten und nichts anderes.
Das bedeutet, das muss ich dann doch nochmal nachfragen, finde ich auch sehr interessant, wie du es sagst, auch das Thema Streit und eine gewisse Kultur, wie man sich auseinandersetzt, um am Ende etwas Positives zu erreichen, ist auch ein Prozess und muss man lernen, alle Beteiligten. Oder wie verstehe ich das?
Ja. Ich meine, ja. Wie gesagt, es gibt mehrere Themen, die irgendwann zusammenkommen. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass je weniger wir jetzt Meinungsaustausch und dass man verschiedene Meinungen haben, die sind gut. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber was ich so jetzt sehe, ist, dass wir sollten keine Steine in den Weg von uns selber jetzt schmeißen. Ja. So ist ein bisschen wie ich das sehe jetzt.
Ja. Ja, habe ich, glaube ich, auch richtig verstanden. Toni, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, dass wir heute sprechen könnten. Ich drücke die Daumen für die kommenden Tage und Wochen und dann natürlich für eine erfolgreiche WM. Da wird ganz Eishockey Deutschland natürlich wieder mitfiebern. Also mach's gut.
Vielen Dank. Danke dir.
Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.